Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Berufsjugendlich. Wir befinden uns hier in Folge 27 und falls ihr euch fragt, wer ist da am Mikro? Nein, es ist immer noch nicht Bonnie Tyler, die mit der rauchigen Stimme, sondern ich bin's, Anna.
Und ich bin Jendrik, sehr schön.
Ja, sorry, die Referenz auf die vergangene Folge musste sein. Da hatte ich ja schon so ein bisschen Halsprobleme und mich hat's dann einfach so krass hingelegt. Ich war richtig krank für eine Woche und ja, bin immer noch nicht ganz gesund. Deshalb, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe HörerInnen, verzeiht mir. Ich klinge immer noch ein bisschen kratzig, aber bin mit vollem Herzen heute mit dir, Jendrik, dabei, um diese wundervolle Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, ich war krank. Das war bei mir los, um es direkt mal abzuräumen. Ich war einfach krank. Das war total aufregend. Ich habe jetzt ein Disney-Plus-Abo und habe viele schöne Dinge gesehen und habe viel Tee getrunken. Und das kannst du dir vielleicht nicht so gut vorstellen. Ich habe tatsächlich 3 Tage lang nicht, wirklich gar nicht meinen Laptop aufgeklappt. Das ist für mich ein bisschen ungewöhnlich. Aber bei dir war ganz schön viel los.
Also das kann ich mir ja wirklich nicht vorstellen, dass du 3 Tage gar nichts gemacht hast. Aber nochmal, gute Besserungswünsche gehen raus von Essen, wo du ja heute auch schon durchgefahren bist.
Wir der ICE Freitag hat 5 Minuten gehalten, ganz genau.
Jede Minute in Essen ist eine wertvolle Minute fürs Leben eines Menschen. Muss man doch an dieser Stelle auch mal sagen. Ja, bei mir war viel los. Der Januar, gefühlt in den letzten Jahren war es immer eher ruhiger. Diesmal ist es voll. Gremien, ganz viele verschiedene Dinge, die da wieder anlaufen jetzt. Vorstandssitzungen, jugendpolitische Ausschüsse und all was so dazugehört. Was leider ausgefallen ist, ist der Workshop zu den Deutschlandwahlen, in Anführungszeichen, wie er ja so hieß, in Gießen zur Bundestagswahl. Es gab tatsächlich viel zu wenig Anmeldungen. Die haben den Workshop am Ende abgesagt. Finde ich hochtraurig. Ich wäre da gerne hingefahren, konnte auch das Hotel nicht mehr stornieren. Habe dann überlegt, was kann man in Gießen noch machen, dass ich das Hotel, dass ich die Übernachtung mitnehme. Mir ist nichts eingefallen. Also
No shade. Liebe Grüße an unsere Hörerin aus Gießen. Bestimmt ganz tolle Stadt.
Ja, natürlich eine ganz tolle Stadt. Ne? Aber wenn man Essen haben kann. Ansonsten habe ich mal in den nächsten Wochen geplant, voll viel logistisch Hotels gebucht, Unterkünfte irgendwie angeschaut, wann bin ich eigentlich wo. Im Februar gibt es, glaube ich, 12 oder 13 Nächte auswärts sogar. Das muss ja alles wie mal geplant werden. Ich bin gespannt, noch bin ich fit, toi toi toi, aber ich freue mich sehr auf das, was kommt. Und auf das, was kommt, kann man sich ja wirklich freuen oder halt auch nicht oder wie auch immer. Wir müssen da ja alle gemeinsam auch irgendwie durch, Stichwort Bundestagswahl. Am 23. Februar ist es soweit und man merkt es ja jetzt. Also der Wahlkampf ist im vollen Gange. Nicht nur, dass die Plakate wieder an den Straßen hängen. Wenn man sich so die Reden anhört, die Wahlkampfreden, die Töne werden schon spitzer. So die Berichterstattung, mittlerweile geht es um Kanzlerduelle. Wer eigentlich gegen wen und wann und wer will da eigentlich? Und ja, wir merken einfach gerade, es gibt einen recht kurzen Vorlauf. Es ist viel Druck auf dem Kessel, in der Politik, aber auch bei den Leuten, die jetzt irgendwie den Wahlkampf begleiten müssen. Es druckt darauf, rechtzeitig die Wahlprogramme fertigzustellen, das Ganze wieder auf demokratischen Wege abzustimmen, auf Parteitagen, in Vorständen. So, ich glaube sogar, das grüne Wahlprogramm ist noch gar nicht durch. Ne? Am 26.01. wird es beschlossen, eine außerordentliche Bundesdelegiertenkonferenz. Also es zieht sich alles ein bisschen und zeitlich ist alles sehr schnell. Was ist dabei unsere Hoffnung als Berufsjugendliche, ein jugendpolitischer Podcast? Ja, da muss ja eigentlich viel Jugend in die Wahlprogramme. Das war unsere große Hoffnung. Aber ist das am Ende auch passiert? Wurde diese Hoffnung erfüllt?
Darüber sprechen wir heute mit Bent Freiwald. Bent ist Journalist bei Krautreporter und aus meiner Sicht auch irgendwie ein echter Exot im deutschen Journalismus, denn er interessiert sich wirklich für Kinder und Jugendliche, wiederholt keine Stereotype, stützt sich nicht reflexartig auf jede noch so gut vermarktete Jugendstudie, die da irgendwie rumschwirrt, sondern geht sehr gründlich und sehr analytisch und wie ich finde, also eben auch parteilich heißt ja nicht, dass man sozusagen objektiv ist, sondern dass man eben sagt, naja, es gibt einfach bestimmte Rechte, die Menschen zustehen und eben auch Kindern und Jugendlichen und die müssen verwirklicht werden. Und ich finde, er geht da sehr gründlich, sehr analytisch vor und deckt zum Beispiel ganz aktuell Mythen über Jugendgewalt auf. Passt auch gut zu unserem Take zum Thema Silvester und Jugendgewalt. Und ein ganz heißer Tipp, sein Newsletter namens The Kids Are All Right. Also die Kids sind okay. Es ist nicht alles so schlimm, wie immer medial kolportiert wird. Und ich kann diesen Newsletter sehr empfehlen. Ich bekomme ihn sehr gerne, weil Ben es sehr persönlich erzählt. Und ich freue mich jetzt auch, dass er heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Ben. Cool, dass du da bist.
Hi, ich freue mich sehr.
Von wo aus bist du uns denn heute gerade zugeschaltet?
Von Hamburg. Neuerdings bin vor 4 Wochen erst von Berlin nach Hamburg gezogen. Hat viele Vorteile, zum Beispiel, dass ich gestern auf einer Demo gegen Alice Weidel dabei sein konnte und gucken konnte, was Hamburg denn so, wie Hamburg denn die AfD so sieht.
Ja, und? Wie sieht Hamburg die AfD so?
Überraschenderweise, ganz Hamburg hasst die AfD.
Ah,
Habe ich dann auch auf Instagram so geschrieben und dann haben sich so ein paar AfDler gemeldet und wollten dann Fact-Checking machen und haben gesagt, Moment mal, aber ganz Hamburg? Da waren doch nur 17.500, das ist ja gar nicht ganz Hamburg. Und dann war ich auch so, ach ja, okay, gut.
Ja, na gut. Ja, allein, dass sie sich erblöden, das nochmal auszurechnen. Ja. Das ist echt fantastisch. Ja, wir sprechen heute über die Wahlprogramme, die wir schon kennen, zumindest der einigermaßen großen Parteien. Du hast, wie wir, die Wahlprogramme gelesen und analysiert und auch dazu einen Artikel veröffentlicht, zusammen mit deiner Kollegin. Fangen wir mal direkt an, würde ich sagen, mit einer Partei, die gerade, wenn wir den Umfragen trauen wollen, am meisten Zustimmung erhält und sich eigentlich schon im Bundeskanzleramt wähnt, die CDU. Was will denn die Union, und ich würde ja sagen, das ist ja nicht immer nur Merz, wir müssen ja auch immer Markus Söder mitdenken, was will denn die Union unter einem Kanzler Merz für junge Menschen tun, Bent?
Also eine Sache, die ich noch vorwegstellen möchte, vielleicht ganz kurz, ist, wir haben diesen Artikel veröffentlicht und dieser Artikel, was ja wirklich nur eine reine Zusammenstellung war, was die Parteien vorhaben, war der erfolgreichste Krautreporter-Artikel der letzten Monate.
Wow. Wo
ich auch so dachte, hä? Also das ist der Service, den wir als JournalistInnen irgendwie derzeit machen können, wo Leute wirklich Mitgliedschaften für abschließen. Waren wir sehr überrascht von, aber das zeigt auch, dass Kinder und Jugendliche einfach auch immer noch ein großes Thema sind oder endlich ein großes Thema werden, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Ja, die Union, eine große Rolle rückwärts, würde ich sagen. Also das hat mich echt überrascht, dass bei der Union, bei einer so großen Partei, die meisten Inhalte daran bestehen, dass sie Dinge zurücknehmen wollen, die Ampel eingeführt hat oder zumindest vorhat einzuführen. Und das in ganz vielen Bereichen. Also klar, das Cannabis-Gesetz hatte eigentlich jetzt sowieso mit der Jugend nicht so viel zu tun, sondern eher eigentlich mit Leuten, die erwachsen sind. Aber natürlich war es für Jugendliche auch einfacher oder ist es für Jugendliche einfacher, an Cannabis zu kommen seit dieser Gesetzesänderung. Das wollen sie natürlich zurücknehmen, ist ja klar. Dann wollen sie das selbst, wie hieß das?
Selbstbestimmungsgesetz.
Selbstbestimmungsgesetz, genau, was gerade ja auch erst eingeführt wurde, ne? Also wirklich noch richtig frisch, wollen die natürlich auch komplett zurücknehmen. Übrigens wie die AfD. Was wollen sie noch machen? Sie wollen die Wehrpflicht wollen sie zurückhaben, zumindest, also nicht so wie ganz früher, aber zumindest eine spezielle Form der Wehrpflicht, eine sogenannte aufwachsende Wehrpflicht, also Schritt für Schritt. Und wir fragen doch mal ganz höflich nach, wer denn Lust hat auf die Bundeswehr und wer da nicht total abgeneigt ist, den holen wir dann mal zur Bundeswehr. Und die anderen, die verpflichten wir aber zu einem Gesellschaftsjahr. Wahrscheinlich auch bei euch schon mehrfach Thema gewesen, diese ganze Freiwilligendienst oder verpflichtende Pflichtdienstjahre und auch inwiefern das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Nämlich gar nicht so sehr. Also das sind alles so Sachen, die wollen halt Dinge, die sich in den letzten nicht nur 4 Jahren, sondern auch davor verändert haben und wo man vielleicht sagen könnte, in eine gute Richtung, zumindest aus kinder- und jugendpolitischer Sicht, möchte die Union gerne jetzt mal wieder zurücknehmen.
Ich finde es halt bei der CDU mal wieder so spannend, die haben kein kinder- und jugendpolitisches Profil. Kinder und Jugendliche werden bei der CDU subsumiert unter entweder formale Bildung, Schule oder Familie. Und da steckt natürlich dann auch immer noch mal ein besonderes Familienbild mit bestimmten Werten und Normen dahinter. Und das hat man im Vorfeld schon so ein bisschen aus dem Konrad-Adenauer-Haus gehört, als es um die Vorbereitung des Wahlprogramms ging, dass es eben keine dezidierte AG oder Auseinandersetzung gibt mit Kindern und Jugendlichen als eigenständige Bevölkerungsgruppe. Ich finde, das riecht man in diesem Wahlprogramm auf eine bestimmte Art und Weise. Was ich total spannend finde, ist der Punkt, der mag sehr klein sein, aber er ist sehr aufregend, Bundesjugendspiele mit Wettbewerbscharakter. Also jetzt habe ich ja ein paar Jahre für den organisierten Jugendsport in Deutschland gearbeitet und kann sagen, also erstens, die Bundesjugendspiele haben immer noch einen Wettbewerbscharakter. Das sind auch gar nicht so viele Schulen in Deutschland, die überhaupt Bundesjugendspiele durchführen. Und es gab vor einigen Wochen erst eine Veranstaltung der CDU-CSU mit großen Sportverbänden zum Thema Bundesjugendspiele. Und da einigte man sich eigentlich drauf, dass die Bundesjugendspiele doch gar keine Reform bräuchten. Und jetzt steht es im Wahlprogramm drin. Also das ist so ein bisschen, ja, warum macht ihr das denn? Sind das alles nur Blendgranaten? Genauso wie zum Thema, du hast es gerade gesagt, Pflichtjahr, Wehrdienst, Gesellschaftsjahr, Dienstjahr, wie es alles heißt. Auch da gab es jetzt mehrfach Veranstaltungen der CDU und der CSU zusammen und getrennt, wo man sich dann auch, also wo die Argumente klar auf dem Tisch lagen, es ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, es gibt ganz viele Statistiken aus dem Bereich der Freiwilligendienste, die dagegen sprechen, das liegt alles auf dem Tisch und dann taucht es im Wahlprogramm auf. Und die Frage ist, wer redet da eigentlich mit wem und sind das alles nur Showveranstaltungen?
Um die Frage zu beantworten, ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, und das zieht sich auch tatsächlich durch die Vorhaben, die Sie für Kinder und Jugendliche in Plan geschrieben haben, zieht sich das auch ein bisschen durch, dass das, was Sie da reinschreiben und das den Erkenntnisgewinn, den eigentlich auch die Partei schon hat, gar nicht so richtig zusammenpassen. Also zum Beispiel auch beim Thema Strafmündigkeit, da schreiben Sie ernsthaft rein, dass Sie prüfen lassen wollen von WissenschaftlerInnen, inwiefern es Sinn macht, die Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahren runterzusetzen. Wo ich wirklich gespannt bin auf das Ergebnis, weil ich beschäftige mich seit Jahren mit Kriminalität von Kindern und Jugendlichen, habe mit sehr vielen GewaltforscherInnen gesprochen, gerade auch mit denen, die sich mit Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Und ich habe noch keinen getroffen, der sagt, ja, wir sollten auf jeden Fall die Strafmündigkeit mal runtersetzen. Das ist das, was wir machen wollten, um das Problem, was gar nicht so groß ist, wie es oft gemacht wird, in den Griff zu kriegen. Und vor allen Dingen, das finde ich auch so spannend, also das Prüfen zu, die waren gerade 4 Jahre lang in der Opposition. Die hatten richtig viel Zeit, Dinge prüfen zu lassen, um zu überlegen, ob welche Vorhaben passen und welche nicht. Haben sie aber nicht gemacht und schreiben es trotzdem aber jetzt ins Wahlprogramm, dass sie das mal prüfen lassen wollen. Und das zieht sich, wie du schon sagst, durch einige dieser Vorhaben durch. Das sind Blendgranaten, das ist, also wenn man es jetzt wirklich richtig spitz sagen möchte, ist das einfach populistisch, solche Sachen da reinzuschreiben, weil die ganz genau wissen, Kinder- und Jugendkriminalität zum Beispiel ist was, da regen sich die Leute auf, da auch weil viel in den Medien steht, wie schlimm die Entwicklungen sind, obwohl sie gar nicht so schlimm sind, sind das Themen, mit denen man vielleicht Wahlstimmen bekommt, auch wenn man es am Ende gar nicht durchsetzen kann, aber ankündigen kann man es immer.
Wir hatten da jetzt schon ganz viele Anknüpfungspunkte gehabt, um mal über die SPD zu sprechen. Zum Beispiel Freiwilligendienste möchte die nämlich immerhin das Taschengeld erhöhen für Freiwilligendienste. Und wenn man sich das sonst noch so anschaut, das Wahlprogramm, dann riecht das, um dich, Anna, von eben nochmal aufzunehmen, so ein bisschen nach dem, was sie bisher nicht geschafft haben und wahrscheinlich auch in der GroKo nicht schaffen würden. Wir denken an Kinderrechte im Grundgesetz oder das Wahlalter. Ja, kann man mal so machen, Bent.
Ja, kann man mal so reinschreiben. Wir haben ja eben kurz im Vorgespräch auch drüber geredet. Also es ist wirklich bei der SPD, es ist ein Rätsel, wie man da wirklich so viel Sachen reinschreiben kann, die sie auch schon im letzten Wahlprogramm stehen hatten, die sie im Koalitionsvertrag stehen hatten. Sie hatten zwei Parteien, mit denen sie echt viele kinder- und jugendpolitische Veränderungen hätten anstoßen können. Und viele sind gescheitert. Es ist gar nicht alles an der FDP gescheitert in dieser Bundesregierung, muss man ja auch mal sagen. Die SPD hat da wirklich auch gut mitgespielt und hat viele Dinge einfach nicht so angestoßen, wie sie es hätten machen, wie sie es angekündigt haben am Ende. Und jetzt steht da wieder genau das gleiche Zeug. Also klar, wollen die das Taschengeld erhöhen für den Freiwilligendienst. Das sind so Sachen, Werbeeinschränke und Altersgrenzen für Energy Drinks, Alkohol, Zigaretten, Cannabis, neuartige Nikotinprodukte. Das sind alles so Sachen. Ja, ihr hattet gerade wirklich auch einen Gesundheitsminister zum Beispiel, der das hätte machen können. Und ihr wart mit den Grünen in einer Regierung, die wirklich genau da auch ihre Politik sehen und sagen, da müssen wir ran. Und es wurde trotzdem nicht umgesetzt. Jetzt steht es wieder im Programm. Du hast schon völlig recht, wenn es auf eine GroKo hinausläuft. Dann muss die SPD das gar nicht mehr selbst verhindern, weil die Union verhindert die Vorhaben, die jetzt drinstehen, die vorher schon drin standen, die nicht umgesetzt wurden, sowieso.
Ich bin ja schon froh, dass nicht Alkopops noch irgendwo auftaucht, so als Begriff irgendwie von ganz früher. Ich habe mich hier im Podcast schon öfter mal als Sozi geäußert, geoutet als SPD-Mitglied. Und an der Basis ist wirklich auch so die Diskussion, was ist das gerade eigentlich, ne? So, was steht da eigentlich in diesem Programm drin? Was ist so der Neuigkeitsfaktor? Also Rätselraten auf jeden Fall mit der SPD.
Aber wenn ich da einen positiven Spin geben darf, also dass ich mal einen positiven Spin bei der SPD gebe. Aber was ich ein interessantes Vorhaben zumindest finde, weil wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben zum Thema jugendgerechte Mobilität, den sogenannten Mobilitätspass mit 500 € Guthaben zum 17. Geburtstag. Also ich kann das noch nicht so ganz fassen, weil ich auch nicht genau weiß, aus welcher Ecke diese Idee kommt. Aber überhaupt mal darüber nachzudenken, wie wir Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit auch in so Mobilitätsfragen klären. Da geht es ja nicht um ein Deutschlandticket, da geht es darum, einen Auslandsaufenthalt zum Beispiel zu finanzieren, ein Praktikum sich irgendwo leisten zu können. Ich finde das sehr überlegenswert und ich finde es interessant und ich würde mich freuen, da mehr Inhalte dazu zu erfahren, die eben über so einen Mobilitätspopulismus, wie ihn wir ja auch immer wieder hören, hinausgeht. Meine große Enttäuschung, also nee, nochmal, super gut, Jugendbeteiligung auf allen Ebenen, Unterstützung von Jugendverbänden und Jugendparlamenten, große Überraschung an der Stelle. Es ging im SPD-Wahlprogramm um Jugendhilfeausschüsse. Also das ist nicht deren Regelungsebene. Der Bund regelt keine Jugendhilfeausschüsse an dieser Stelle. Ja, das ist nicht, da habe ich auch mal nachgefragt und da wusste man aber auch nicht so richtig, wo das herkam. Die größte Enttäuschung für mich: Das Innenministerium hat in einem langen und sehr partizipativ geführten Prozess das Demokratiefördergesetz versucht, auf die Schiene zu setzen. Und das war auf gutem Wege und die CDU hat da gar nicht so hart dagegen geschossen. Und jetzt haben wir kein Demokratiefördergesetz. Wir haben einen Haushalt, der es uns sehr, sehr schwer macht, gute Demokratiebildung und gute politische Bildung zu machen. Und wir bräuchten jetzt eigentlich dieses Gesetz, um Maßnahmen der politischen Bildung zu fördern, damit Menschen eben auch den Wert von Demokratie schätzen und am 23. Februar eine demokratische Partei wählen. Das ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, so ein Gesetz gerade nicht zu haben. Das wird uns auch noch auf die Füße fallen, befürchte ich. Und deshalb, ich kann gar nicht sagen, wer da genau blockiert hat.
Ich weiß das auch nicht, wer da blockiert hat, aber wenn man auf die nächsten 4 Jahre guckt und falls die Union Teil der Regierung ist, dann sieht es jetzt nicht so aus, als würde es da wirklich, als gäbe es da jetzt bald positive Entwicklungen, ne? Also man hat ja jetzt schon in den letzten 4 Jahren gesehen, die Kämpfe, die da die Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel kämpfen musste, um nicht Geld gestrichen zu bekommen in dieser so wichtigen Zeit, muss man ja auch immer wieder sagen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, das Geld, was die Bundeszentrale bekommen hat, ist in den letzten Jahren ja immer mehr geworden. Das jetzt mal wieder runterzufahren, das ist doch gar nicht so schlimm. Und wo ich so denke, ja, doch, ist schon schlimm, weil wir hier eine rechtsextreme Partei mit über 20% Potenzial in den Bundestag rein wählen werden als Gesellschaft. Und das war ja immerhin SPD, Grüne und die FDP in der Ampelregierung. Ich sehe nicht, dass das Sparpotenzial, nennen wir es jetzt mal zynisch, bei der politischen Bildung, was meinst die Parteien da sehen, dass die Union da irgendwie sagt, nee, auf keinen Fall bei der politischen Bildung sparen. Das können wir nicht machen, sondern ich sehe es eher andersrum, dass mit der, welche Regierung auch immer in den nächsten 4 Jahren regiert, dass da Kämpfe gekämpft werden müssen in der politischen Bildung, damit da nicht Projekte eingestampft werden. Das wird noch richtig ungemütlich.
Wenn man sich anschaut, welche kleinen Anfragen die CDU in den vergangenen 3,5 Jahren gestellt hat, war ja nicht nur die AfD, auch die CDU hat kleine Anfragen zur Demokratie Leben gestellt. um herauszufinden, welche Arten von Projekten werden da gefördert. Und ich höre das ja auch immer wieder aus CDU-Kreisen so, ah, da werden nur bestimmte Projekte gefördert. Also da kommt dann schnell so eine Hufeisentheorie auch um die Ecke, völlig fehl am Platze. Und gestern, glaube ich, oder heute hat die AfD in Sachsen-Anhalt den Antrag auf Zerschlagung der Landeszentrale für politische Bildung gestellt. Also die politische Bildung ist in höchstem Maße in Gefahr und das macht mir tatsächlich sehr, sehr große Sorgen. Jetzt kann man auf der SPD rumtrampeln, kann man machen, war die Kanzlerpartei, hätten viel machen können. Aber die Grünen waren ja auch Teil der Regierung und die Grünen, würde ich sagen, haben einen sehr extensiven Blick auf Kinder und Jugendliche. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das Programm gelesen hast. Da ging es mir so, dass ich dachte, ach, die behalten zumindest diesen Zukunftsblick irgendwie im Auge. Was stand denn aus deiner Sicht so Relevantes im Wahlprogramm der Grünen zum Thema Kinder und Jugendliche?
Also erstmal die Einschätzung teile ich auf jeden Fall auch. Also während bei anderen Parteien, wie bei der Union zum Beispiel, hast du ja schon gesagt, Kinder und Jugendliche echt nur so Beiwerk sind, merkt man schon, dass die Grünen auch, finde ich, was Kinder- und Jugendpolitik angeht, schon echt ein eigenes Profil haben und auch, ich meine, die hatten jetzt auch die Familienministerin zum Beispiel mit Lisa Paus, ob die jetzt immer so perfekt dastand oder nicht, da kann man echt drüber diskutieren. War, glaube ich, auch vieles öffentlichkeitsunwirksam, was sie getan hat. Und
die
andersrum.
Kommunikation war nicht so, war suboptimal.
Ja, also da gab's schon stärkere Kommunikationsabteilungen in Bundesregierungen auf jeden Fall. Aber dass die da auf jeden Fall das weitertreiben und sagen, das ist ein Thema, was wir auch sehen bei uns. Ich finde, das sieht man dem Wahlprogramm auch an. Ob das jetzt so sind, wie dass sie nochmal ganz konkret reinschreiben, dass sie die Kommunen unterstützen wollen, wirklich auch Kinder- und Jugendarbeit voranzutreiben oder ob die sagen, mein Kinder- und Jugendplan ist immer sexy Wort, aber dass sie das auf jeden Fall aufstocken wollen, ist ja zumindest was. Was ich interessant fand, ist, dass sie gezielt migrantische Jugendverbände gezielt unterstützen wollen. Das habe ich nirgendwo anders gesehen, dass es auch noch aufgenommen wurde, das Thema. Kinderrechte und Grundgesetz, ja klar. Wahlalter auf uns eben auf 16 runter, auch völlig klar. Und was ich auch interessant fand, und da sind die Grünen auch die einzige Partei, die das so reingeschrieben hat. Ich meine, die SPD hat auch irgendwie reingeschrieben, wir wollen das Taschengeld für den freiwilligen Dienst erhöhen und sowas. Union ganz eigenen Take dazu, aber dass die Grünen da reinschreiben, dass sie wirklich ein Recht auf Freiwilligendienst verankern wollen, verlässlich finanziert und so weiter. Also wenn ich da mit Vertretern von Freiwilligendienstinitiativen und so weiter mal gesprochen habe, die sagen, ja, das ist irgendwie so ein bisschen die einzige Partei, die auf uns gehört hat, zumindest was diesen Punkt angeht.
Und das merkt man eben dem Programm an, die haben zugehört. Also wir reden jetzt hier noch nicht über Machbarkeiten und Diskurse, die da dahinter gelagert sind. Aber wenn ich das Programm der Grünen durchgehe, dann lese ich also im Hintergrund Positionspapiere großer Player mit. Die Verbesserung der Bedingungen für Freiwillige, ganz genau. Das Recht auf einen Freiwilligendienst, egal wie man dazu steht. Dann das Thema mentale Gesundheit. Das ist ja
übrigens,
auch total relevant.
Super interessant, weil das bei den anderen Parteien fast gar nicht vorkommt. Also ja. Ich glaube, die Union, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen kommt das bei denen nicht vor, sondern es kommt einfach insgesamt, soweit ich das Wahlprogramm jetzt überflogen habe oder gelesen habe, einfach als würde dieses Problem nicht herrschen, als würden wir da nicht Probleme haben mit der Versorgung. Und das fand ich auch interessant, dass die Grünen das so explizit im Vergleich, halt immer noch natürlich Wahlprogramm nicht so explizit, wenn man sich's wünscht. Da kann man noch viel, viel tiefer reingehen ins Thema und sagen, wir müssen mal darüber reden, dass wir den Bedarf von Psychotherapie für Kinder und Jugendliche gar nicht einzeln berechnen, sondern einfach nur so tun, als wäre der ungefähr so hoch wie der von Erwachsenen in den Regionen, wo wir sie berechnen. Das ist natürlich Quatsch. Aber immerhin schreiben sie also das auch rein mit den Mental Health Coaches an Schulen. Sie schreiben rein, dass Kinder und Jugendliche wirklich schnell eine Versorgung haben sollen, was auch nötig ist. Jetzt, ich glaube, vorgestern ist wieder eine Studie von der Robert-Bosch-Stiftung mit Julian Schmitz erschienen, wo die herausgefunden haben, okay, 28 Wochen warten Kinder und Jugendliche, und zwar im Durchschnitt, auf einen Therapieplatz, was einfach irre ist, wie lang sich das zieht. Und ich habe das Gefühl, die Grünen sind so eine der wenigen Parteien, die das Problem auch wirklich sehen und was vorhaben.
Ja, dazu gehört übrigens auch, und das ist so spannend, dass an der Stelle auch wieder ganz konkret ein Akteur genannt wird, der übrigens auch über den Kinder- und Jugendplan des Bundes finanziert wird, nämlich die Nummer gegen Kummer. Bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung von Beratungsstellen wie der Nummer gegen Kummer. Ich habe vergangenes Jahr einen Kongress, ein Dialogforum moderiert zwischen Robert-Koch-Institut und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es war total spannend, weil da eben auch ganz unterschiedliche Akteure waren, die einerseits natürlich argumentiert haben, wie du gerade auch sagtest, Aufstockung der Therapieplätze, was mit Kassensitzen und so weiter, aber eben auch das Thema psychische Gesundheit eher auch nochmal in einem größeren Zusammenhang gesehen haben und auch die Wichtigkeit von Peer-to-Peer herausgestellt haben. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass TherapeutInnen und geschultes Personal hauptberuflich sich darum kümmert, sondern dass wir Environments schaffen, Räume schaffen, in denen über mentale Gesundheit gesprochen wird, eben auch unter jungen Menschen selbst. Social Media spielt da sicher auch eine Rolle, aber ich fand das total interessant. Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, Bündnis 90 Die Grünen, bei aller Liebe auch zu dem, was da an Jugendbild dahinter steckt, das ist ja sehr positiv, finde ich großartig. Mir fehlt da manchmal, weil ich auch auf kommunaler Ebene unterwegs bin, mir fehlt da manchmal so ein bisschen der Blick auch auf das, wie tatsächlich Jugendhilfelandschaften auf kommunaler Ebene aufgestellt sind oder politische Bildung auf kommunaler Ebene aufgestellt ist. Da spielen eben traditionellere Milieus auch eine ganz große Rolle. Und ich glaube, dass das immer wieder so ein Abwägen ist in der politischen Bildung, in der Demokratiebildung, aber auch in der Stärkung von Zivilgesellschaft, junger Zivilgesellschaft, was da tatsächlich auch so geht. Aber Wahlalter im Bund auf 16 senken, hatte ich jetzt auch erwartet. Kinderrecht, das hatte ich auch alles erwartet. Das war schon irgendwie total klar.
Ich finde trotzdem irgendwie interessant, dass keine Partei also dass alle Parteien bei 16 Schluss machen. Also ich hätte gedacht, dass die Debatte irgendwann auch mal so weit ist, dass vielleicht die Linken, vielleicht die Grünen irgendwie sagen, ja komm, wir müssen jetzt nicht so tun, als würden wir, als wäre das sinnvoll, bei 16 den Strich zu machen, sondern wir gehen halt mal entweder ganz runter oder gehen doch mal deutlich weiter runter. Fand ich schon interessant, dass alle sich einigen, nee, wenn überhaupt die das Wahlalter senken, dann bitte doch nur bis 16 Jahre.
Zumal die Forschung ja auch sagt, wir können locker auf 14 gehen, wenn sogar noch weiter drunter. Ich komme aus einem Jugendverband mit Wahlalter 0. Unsere Standardforderung ist Wahlalter ab Geburt. Und dann kann man darüber reden, was es in der Praxis bedeutet. Aber es geht ja um eine grundsätzliche Haltung, die man damit einnimmt. Und eigentlich würde sich das mit dem starken Einsatz der Grünen für Kinderrechte eigentlich auch gut verbinden lassen, da nicht dogmatisch an der Zahl festzuhalten.
Ja. Wir gehen jetzt nicht weiter runter, zumindest nehme ich das jetzt nicht als Überleitung, um mal über die FDP zu sprechen. Ja, die FDP hat auch ein paar Dinge über junge Menschen in ihrem Wahlprogramm drin. Unter anderem fand ich zum Beispiel ganz interessant, sie wollen Sprachtests für Kinder im Vorschulalter, also Einschulung erst dann, wenn man gut Deutsch kann. Ja, was sahen Sie noch so dabei, Bent? Was hast du da gelesen?
Ja, das fand ich auch interessant. Wilde Union übrigens auch. Ja. SPD ehrlicherweise auch. Also nicht mit so Wenn-Dann-Formulierungen, so wenn die nicht gut genug Deutsch sprechen, dann sollen die bitte auch noch nicht in die Schule kommen. Ich glaube, ganz so drastisch formulieren andere Parteien das nicht unbedingt. Aber die FDP will das, genau. Auch hier wieder, ich komme nicht darüber hinweg, dass die Bundesjugendspiele ernsthaft jetzt in Parteiprogramm zur Bundestagswahl drinstehen. Also individuelle Leistungsanreize bei Bundesjugendspielen aufrechterhalten. Es ist einfach ein Rätsel, wie man als Partei entscheiden kann, ja, das ist so wichtig, das nehmen wir auf jeden Fall mit auf in unser Wahlprogramm. Was natürlich bei der FDP auf jeden Fall nicht, also wenn sie überhaupt in den Bundestag kommen und falls sie dann mit der Union zusammengehen wollen würden, was natürlich mit der FDP nicht zu machen ist, ist sowas wie ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, auch nicht mal irgendwie als Beschluss, auch wenn das gar nicht umsetzbar ist. Das spricht natürlich total gegen die Freiheitswerte der FDP. Das haben die auch explizit tatsächlich so eingeschrieben, dass die das nicht wollen. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Kitas nicht mehr beim Familienministerium ansetzen oder angelegt haben wollen, sondern beim Bildungsministerium. Ich finde, das hat auch ein bisschen was darüber aus, was so das Leitungsbild von Kindern und Jugendlichen bei der FDP ausmacht. Also, dass sie wirklich auch sehen, nee, Kitas haben was mit Bildung und mit Leistung zu tun und gar nicht so sehr mit Familie in erster Linie. die FDP will, aber das wollen die auch schon lange, dass der Bildungsföderalismus mal angepackt wird und dass der Bund da eine größere Rolle spielen kann bei der Finanzierung. Interessant fand ich aus bildungspolitischer Sicht KMK einfach mal zerschlagen, auflösen. Ehrlicherweise, ich leite das ja auch schon seit einigen Jahren jetzt. Ich kenne jetzt nicht so ultra viele Leute, die sagen ja auf keinen Fall, die KMK ist so wichtig, hat so viel Tolles in letzter Zeit bewirkt, die dürfen wir auf keinen Fall auflösen und ersetzen. Ja, die FDP will natürlich, also sowas, die haben ja immer tolle Namen, die will das Deutschlandabitur einführen. auch interessant. Eine Notenpflicht ab der 3. Klasse. Weiß ich ja nicht, es gibt ja schon auch durchaus Grundschulen, wo in der 3. Klasse Noten gegeben werden, soweit ich das sehe. Ist ja gar nicht so, dass es überall nicht so ist. Ja, die Mobilitätsgarantie, klar, die ist für die Lehrkräfte natürlich besonders interessant. Das ist jetzt gar nicht so richtig Kinder- und Jugend, aber Bildungspolitik. Ja, und eine Sache, die ich auch interessant finde und wo ich auch sagen kann, irgendwie übersehen von den anderen Parteien, das heißt ein einfacher Punkt ist, also was wie der Besuch einer Holocaust-Gedenkstätte, dass man da sagt, jeder, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, muss einmal bei so einer Gedenkstätte gewesen sein. Ich finde, weiß gar nicht, warum die Grüne oder die SPD zum Beispiel das gar nicht mit aufgenommen haben, weil es eigentlich ein No-Brainer.
Totaler No-Brainer. Wir sehen das in den in den Koalitionsverträgen nach Landtagswahlen gerade als wichtigen Punkt. Und ich würde das sogar noch ergänzen, was du sagst: verpflichtende Besuche einer Gedenkstätte der deutschen Teilung, einer Holocaust-Gedenkstätte und einer Synagoge. Also es ist ja auch wieder ein spannendes sozusagen Bild der deutschen Geschichte. Ich finde das erstaunlich, weil es ist eine Low-Hanging-Fruit. Also, die kannst du einfach pflücken an der Stelle. Aber sonst FDP dünn. Also ganz, ganz dünn, ganz dünnes Wahlprogramm für Kinder und Jugendliche. Beim Rest maße ich mir da kein Urteil an,
Naja, Sie
aber
haben die Digitaloffensive drin. Die möchte ich ja gerne noch mal erwähnen. Für Seniorinnen und Senioren.
Internet.
Internet.
Ganz wichtig.
So, das ist ganz
Internet.
wichtig. Ja, und
Ja.
das bringen die jungen Leute denen dann ja bei, wahrscheinlich auch. Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist natürlich jetzt in die Glaskugel gesprochen, aber ich glaube, so diesen positiven Spin, den die FDP bei der Wahl 21 hatte, was Jugendliche angesprochen hat, dieses, wir sind die digitale Partei. Wir hier in Gelb und Pink, wir sind die Zukunft. Und bei uns könnt ihr wählen. Klar, wir sind auch so ein bisschen Krypto-Bros und irgendwie sind wir ganz cool. Ich habe das nicht das Gefühl, dass die diesen positiven Spin bei der Wahl bisher ansatzweise für sich gewinnen konnten. Also ich sehe da gar, ich sehe genau wie ihr oder wie du relativ blank, was das Thema angeht. Und aber auch in der Kommunikation und Ansprache, dieses ja irgendwie nicht so dringlich auf junge WählerInnen, wie sie das bei der letzten Wahl waren. Und da waren sie ja eine der zwei großen GewinnerInnen der Parteienlandschaft unter jungen Wählern, zusammen mit den Grünen damals. Da haben sich ja alle gefragt, warum wählen denn so viele junge Leute die FDP? Ich glaube, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das dieses Jahr keine Frage ist, die man nach der Wahl stellen wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe mir die Wahlplakate jetzt auch noch mal angeschaut. Das zielt eindeutig ab auf eine ältere Klientel. Und ich frage mich auch immer, wenn wir uns die Wahlergebnisse, die du gerade auch gesagt hast, unter jungen Menschen von der letzten Bundestagswahl anschauen, dann haben ja eher junge Männer die FDP gewählt. Und diese Kampagne, die sie jetzt fahren, macht auf mich den Eindruck, als ging es eher um ältere, grünen-hassende Männer. Also, ne, das soll ja auch irgendwie, das ist ja auch der, sagen wir mal, die Stoßrichtung, in die die FDP gerade geht. Die Grünen sind immer an allem schuld gewesen. Wir hätten ja, also insofern können sie sich da in so ein hippes Narrativ, auch so eine Offenheit gar nicht einschreiben, sondern es geht um Libertäre, nicht um liberale Politik.
Und dann hast du so Leute in deinem WhatsApp-Status, die eigentlich so Mitte 20 sind in der FDP, 5 explizit, die dann solche Plakate teilen, ne? Wo ich denke,
Was
ah,
hast denn
okay.
du für Leute irgendwie auf
Ja, ich
WhatsApp?
weiß
Das
nicht.
kann mir
Vielleicht
nicht passieren.
sollte ich meine Bubble mal hinterfragen, aber so, die sehen ja dann auch mein Content und denken vielleicht irgendwann um. Aber das ist dann irgendwie schräg, ne? Wenn sie dann solche Sachen drin haben. Interessante Dynamik auf jeden Fall.
Ja, die FDP ist keine Partei für junge Menschen, aber eine Partei, Ben, die gerade Zulauf hat unter jungen Menschen, was Mitglieder angeht, sind die Linken. Also es sind unfassbar viele junge Menschen in die Linke eingetreten in den vergangenen Monaten. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Vor allen Dingen nach dem Drama mit dem BSW. Die Linke Es gibt eine Person in der linken Partei, die ganz explizit Kinder- und Jugendpolitik macht. Das ist Heidi Reicheneck. Heidi Reicheneck hat eine sehr hohe Expertise im Feld Kinder- und Jugendhilfe, hat selber in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, ist ja auch, glaube ich, eine der meistgeklickten und meistgefolgten Personen aus der Politik auf TikTok, fährt auch eine bestimmte Kommunikationsstrategie. Total spannend, wie sie junge Menschen auch adressiert mit Themen, die nicht genuin jugendpolitisch sind. Aber was hast du denn so bei der Linken rausgelesen an jugendpolitischen Themen?
Also erstmal finde ich das genauso interessant und also erstmal habe ich auch nicht damit gerechnet, aber ich finde das auf eine Art, ich bin jetzt nicht dezidiert Fan von Die Linke, aber ich finde es auf eine Art beruhigend, dass sie zeigt, dass man auch auf TikTok, wenn man nicht rechts ist, eine richtig gute Figur machen kann. Und man muss da gar nicht immer nur Leute hassen und irgendwie auf Minderheiten rumtrampeln, um da erfolgreich zu sein und Jugendliche anzusprechen, die dann auch vielleicht wirklich in die Partei eintreten. Finde ich erstmal eine total, ja, erleichternd ist so ein großes Wort, aber auf jeden Fall eine gute Sache, die man beobachten kann. Ich finde die Linke, das ist halt immer, wenn ich die Parteiprogramme der Linke lese, ist das ja so, wenn man so jemand ist, der viel auf soziale Gerechtigkeit gibt und so weiter, dann liest man dieses Programm und denkt, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, denkt jedes Mal so, oh, geil, geil, geil. Die haben ja krasse Sachen vor. Kann man natürlich alles fordern, wenn man nicht in der Regierungsverantwortung kommt, absehbar. Erstmal müssen die auch im Bundestag kommen. Aber die Linken, die haben da natürlich auch, die sind da mit einer Konsequenz, was die Forderungen angeht, die vielleicht auch bei manchen anderen Parteien einfach auch fehlen. Also 0-Euro-Ticket für alle SchülerInnen, Mobilität einfach mal ausgespielt sozusagen. Wahlalter natürlich wollen sie auch senken, aber auch nur auf 16. Kinderrechte natürlich auch ins Grundgesetz und dann so Sachen wie Kinderarmut bekämpfen, indem man die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel, Bus und Bahn komplett abschafft. Eltern- und Kindergeld erhöhen, Kooperationsverbot abschaffen und dann natürlich so ein paar Sachen, die sich wahnsinnig gut lesen und das ist aber ja immer bei den Linken dann so ein Ding, wo man dann so fragt, wie wollt ihr das denn machen? Irgendwie den Betreuungsschlüssel in Kita für Kinder unter 3 Jahren auf 1:3, also eine Erzieherin oder ein Erzieher auf 3 Kinder, bis 8 Jahren auf 1:10, glaube ich, war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo ich auch so denke, wow, also wie viele ErzieherInnen wollt ihr denn jetzt in den nächsten Jahren?
Wo kriegt ihr die denn her?
Ja, ich wusste nicht, dass die irgendwo warten und nur gebeten werden müssen, in die Kitas zu gehen. Ja, das sind natürlich alles so Sachen, wo man sich dann schon fragt, wie realistisch ist das? Nicht nur, weil man ja weiß, kommt auf den Koalitionspartner an und so weiter, sondern auch einfach, wenn man weiß, okay, wir haben viel zu wenig Erzieherinnen, weiß ich nicht, wie realistisch das wirklich ist.
Sonst würde ich halt sagen, ist die jugendpolitische Ausbeute eigentlich nicht so groß bei der Linken, wenn man ins Wahlprogramm guckt. Hatte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Sind so ein paar Standards, ne, wie du sagtest, so Kinderrechte ins Grundgesetz und so, alles tut die. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass sie formulieren, dass sie queere Jugendarbeit als kommunale Pflichtaufgabe denken wollen. Und da kommt jetzt so ein bisschen der Nerd in mir rum und sagt, kommunale Pflichtaufgabe. Wer formuliert denn kommunale Pflichtaufgaben? Kommunale Pflichtaufgaben formuliert die Kommunalordnung der Länder, das ist erstmal das, oder eine Ableitung aus dem 8. Sozialgesetzbuch. Also man schreibt ins 8. Sozialgesetzbuch was rein und dann wird es in den Ausführungsgesetzen für die Länder, das hat dann so einen langen Trickle-Down-Effekt, wie wir immer wieder sehen. Und da frage ich mich halt auch, also ich finde es super, dass da überhaupt das Wort queer drin vorkommt. Also ist auch, meine Bar ist very low an der Stelle, weil das bei anderen spielen queere Lebenswelten und vielfältige Familien, vielfältige Lebensmodelle nicht so die Rolle. Von daher finde ich das super. Aber an der Stelle denke ich mir so, okay, was hat euch denn da getrieben? Worum geht's denn da eigentlich?
Wenn du queer schon erwähnst, ich habe einen Kollegen bei Krautreporter, Lars Lindauer, der sich ganz viel mit queeren Themen auseinandersetzt und der saß neulich total frustriert vor uns und meint so, ey, ganz ehrlich, wenn ich nur nach diesem Punkt gehe und nur guck, was wollen die Parteien für queere Menschen in Deutschland? Und da war er richtig durch und meinte, ich müsste FDP wählen. Hä? Und das zeigt auch, das zeigt gar nicht so sehr, wie stark die FDP da ist bei dem Thema, sondern einfach, wie blank die anderen Parteien bei dem Thema sind. Und natürlich betrifft das auch Jugendliche.
Ja, Absolut. Und was so auch Familienrechtsfragen und so angeht, ne, das ist jetzt sozusagen für meine Familie spielt das eine Rolle, in einer queeren Konstellation zu leben. Da sind alle blank. Deshalb habe ich mich eben gefragt, ich finde queere Jugendarbeit und die Förderung wahnsinnig wichtig. Und uns fehlt da auch tatsächlich dezidierte Förderung. Aber wenn das alles ist, was wir jetzt in diesen großen Wahlprogrammen haben, ja, ich weiß nicht.
Jetzt haben wir schon viel da gehört, was wir vielleicht auch schon erahnen konnten, was in diesem Parteiprogramm drinsteht. Und bevor wir gleich nochmal auf die eine neue Partei blicken, das BSW, gibt es denn irgendwas, was uns überrascht hat? Gab es wirklich noch Überraschungen, wenn ihr mal so durchdenkt durch die Wahlprogramme? Gibt es da so eine Sache, wo ihr sagt, ja, das hat mich vor allem positiv überrascht, das finde ich irgendwie gut, da bin ich positiv drüber gestolpert?
Boah, positiv überrascht.
Und die Pause lassen wir drin.
Die Pause lassen wir definitiv drin.
Boah, ey, ich würde euch voll gern was nennen können, was ich gelesen habe und ich gesagt habe, ah, krass, ja, Mensch, das ist ja meine Forderung, mit der ich nicht gerechnet habe. Aber, boah, weiß ich nicht, habt ihr da was? Also negativ überrascht vielleicht, ja. Also wie unfassbar rückwärtsgewandt die Union ist, klar, das kennt man irgendwie von anderen Themen, aber dass sie das bei den Jugendthemen jetzt so krass durchzieht, das hat mich auf eine Art schon überrascht, weil die zumindest in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass sie zumindest auch irgendwie ein paar eigene Ideen hatten und nicht einfach nur gesagt haben, das anders, das hier wieder zurück, das hier wieder zurück, das hier wieder zurück. Aber du hast ja gar nicht nach negativen Überraschungen gefragt, sorry.
Aber ich glaube, überrascht ist auch ein sehr großes Wort. Also wann ist man wirklich überrascht? So ein positives Gefühl hatte ich zwischendurch schon bei bestimmten Wahlprogrammen, ob das jetzt die jugendpolitische Perspektive der Grünen an manchen Stellen ist, ob das bei der FDP der Besuch der Synagoge ist, auch wenn das Low-Hanging-Fruits sind. Ich habe zumindest dann immer gedacht, ja, okay, gut, das kann man so machen. Das hat mir im Vergleich zum anderen Lesen ein besseres Gefühl beschert, so um das mal so vielleicht zu drehen.
Ja, unser Standard ist halt inzwischen auch wirklich sehr, sehr niedrig. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, ich finde diesen Mobilitätspass, da würde ich einfach gerne mehr drüber erfahren, weil das Thema jugendgerechte Mobilität ein Dauerbrenner ist. Ein Punkt, den ich jetzt einfach erstmal, wo ich jetzt erstmal nicht frage, wie wollten ihr das bezahlen, sondern einfach erstmal gut finde, dass es bei den Grünen das Sonderprogramm zur Unterstützung von Kommunen, um die Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen und zu stärken. Weil das, Klammer Kommunen, ist auch ein politisches Dauerbrenner-Thema. Kinder- und Jugendarbeit ist kommunale Pflichtaufgabe. Also das haben Jendrik und ich, sagen das glaube ich auch in jedem Podcast. Das steht im 8. Sozialgesetzbuch. Das ist zu fördern, Punkt. Aber es wird nicht auskömmlich gefördert. Und Auskömmlichkeit ist auch ein sehr relativer Begriff für viele Kommunen. Insofern so ein Sonderprogramm finde ich super. Ich muss jetzt aber doch da noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir hatten ja auch mit dem Zukunftspaket so ein Sonderprogramm. Das hat Wirkung erzielt, aber das war wieder sehr aufwendig in der Beantragung und in der Abrechnung. Also wenn es Sonderprogramme gibt, dann muss damit auch eine Verwaltungsreform oder ein Abbau von Verwaltungshürden mit einhergehen, weil es gibt gerade in Deutschland genügend Programme, sage ich jetzt mal so, wo man angeblich niedrigschwellig, so ein paar hundert bis paar tausend Euro beantragen kann. Aber der Papierkram ist für ehrenamtlich getragene Jugendarbeit, also ist viel zu hoch, viel zu hoch.
Will ich auch nochmal unterstreichen, dass das eine Stellschraube ist, also Klammer Kommunen hast du gerade schon gesagt, das ist eine Stellschraube, die so unterschätzt wird, was das Leben von Kindern und Jugendlichen angeht. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit so Projekten zu tun gehabt, von der Hertie-Stiftung und so, wo es um Jugendbeteiligung ging, mit Jugend entscheidet, wo ich auch mal eine Podiumsdiskussion hier bei einer Tagung in Berlin moderiert habe und wo dann wirklich auch so BürgermeisterInnen, die da beteiligt sind und diese Projekte umsetzen, saßen. Und da hatten wir wirklich, also klar, das war durchgängig das Thema Nummer eins, dass sie einfach alle kein Geld haben. Und da war auch eine Bürgermeisterin aus NRW. Ich weiß leider nicht mehr, welche Kommune das war. Müsste ich nachgucken. Die Vorhaben, die die Jugendlichen bei Jugend entscheidet, sozusagen beschlossen haben, dafür war natürlich kein Geld da eigentlich, weil die Kommune hat für gar nichts Geld. Und die haben dann ernsthaft angefangen zu spenden. Und dann haben die Parlaments- oder die Abgeordneten in dieser Stadt haben dann selbst gespendet und die Bürgermeisterin hat dann selbst einige tausend Euro mit auf den Tisch gelegt, um dieses Projekt durchzusetzen. Und das zeigt halt auf was für einer, also wie dünn da einfach die Lage in Deutschland ist, wenn Bürgermeisterinnen selbst Geld, und zwar nicht wenig Geld, auf den Tisch legen müssen, damit mal Vorhaben, die Jugendliche auch selbst beschlossen haben, umgesetzt werden können. Also da ist eine Stellschraube, die so viel, so schnell, aber das sind ja, ist ja immer Finanzierung, Frage der Schuldenbremse, ja, nein und so weiter. Wenn es um Umsetzbarkeit geht, auch der Wahlprogramm, über die wir jetzt geredet haben, ist das eine der entscheidenden Sachen, das Geld.
Genau, und es darf halt, also ich arbeite ja viel im Bereich kommunale Jugendpolitik und das Programm, das du gerade genannt hast, Jugend entscheidet. Ich war im Gründungsteam eine
Ach, stimmt,
der
ja.
Referentin damals. Deshalb kann ich das so sagen. Ich habe das mit aufgebaut, anderthalb Jahre lang. Der Punkt ist ja auch der, es gibt so Bürgermeisterinnen, wie du gerade sagst, die da auch eine hohe Motivation haben und da alle Hebel in Bewegung setzen. Die Erfahrung, die ich in der kommunalen Jugendpolitik gerade mache, ist, dass erstmal Kita, 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 vielleicht jetzt noch Ganztag in der Grundschule und Kinder- und Jugendarbeit, vor allen Dingen Jugendarbeit, vor allen Dingen, wenn sie unbequem ist, selbst organisiert in Verbänden wie den Falken und so weiter, oder die Verbände, aus denen wir kommen, hinten runterfällt und so getan wird, als sei das nicht auch kommunale Pflichtaufgabe. Das hat aber, wie gesagt, das berühmte SGB VIII, steht da drin, der Kommentar von Rainer Wiesner zu dem Thema. Es ist eigentlich völlig klar, dass das auch so sein muss. Aber Politik an der Stelle marginalisiert vor allen Dingen Jugendliche und junge Erwachsene, weil da die Lobby auch anders gelagert ist. Und ich glaube, das, um zurück zu den Wahlprogrammen zu kommen, ist ja auch ein Punkt, den man immer wieder sich genauer anschauen muss. Gehen Parteien davon aus, dass Jugendliche und junge Erwachsene eigenständige Persönlichkeiten sind, die auch manchmal Dinge tun, die eher einen Experimentierraum benötigen? Oder gehen sie davon aus, dass die alle immer Teil von Familie sind und sozusagen reguliert werden über Familie oder Mutti und Vati das irgendwie für einen erledigen? Und das merkt man zum Beispiel bei der CDU total stark. Also Kinder und Jugendliche sind in erster Linie Teil einer Familie, also Nachkommen, die auch eine Erfüllung, also irgendwas erfüllen müssen, Steuern zahlen, Pflegekräfte werden und so weiter. Andere Parteien sagen, nee, die sind schon wer. Ja, das macht schon einen Unterschied und ich finde, das ernst zu nehmen, ist total wichtig.
Vielleicht noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ganz kurz, Thema Lobbyismus. Ich finde, man liest so viel ein Wahlprogramm an, dass in bestimmten Bereichen einfach die großen Lobbyverbände da wirklich Einfluss haben, natürlich auf das, was die Parteien dann fordern. Und man sieht beim Kinder- und Jugendprogramm, dass das bei fast keiner Partei der Fall ist, dass da die großen Player sozusagen Einfluss drauf haben auf das, was Parteien fordern. Außer, wir haben es eben schon gesagt, dass man den Grünen sieht man das eigentlich an, dass sie zugehört haben. Und ich finde das so spannend, dass es so viele Bereiche gibt, in denen Lobbyismus so durch die Zeilen durchgelesen werden kann. Aber bei Kindern und Jugendlichen, schreibt man dann halt irgendwie, ist jetzt zynisch, aber schreibt man halt irgendwas rein, was eventuell einfach wieder Stimmen bringt.
Kleiner Werbeblock, auch dazu haben wir schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Die Jugend hat keine Lobby. Insofern, genau, wir sind immer voll am Puls der Zeit.
Genau, einfach mal die letzten 26 Folgen
Bingen.
durchschauen, nachdem ihr heute auch eine XXL-Folge habt. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Dem Thema aber total angemessen und deswegen wollen wir auch noch einen kurzen Blick auf das BSW, auf das Bündnis Sahra Wagenknecht werfen, die ja erstmalig antritt bei einer Bundestagswahl, die jugendpolitisch nicht so richtig zu greifen ist. Woher soll es auch kommen? Aber Bent, du hast trotzdem einen Take dazu, weil ein bisschen was kann man ja doch rauslesen.
Ja, die haben ja ein zehnseitiges Kurzwahlprogramm. Ist jetzt nicht so, dass sie den Fokus auf Kinder und Jugendliche gesetzt haben, sage ich mal. Also das ist wirklich, das ist natürlich noch nicht viel, was man da lesen kann. Wir haben den Fokus, würde ich sagen, jetzt wirklich in diesem Wahlprogramm, das wir bisher kennen, auf Social Media. Da sagt das BSW, wir wollen Social Media jetzt nach australischem Vorbild haben. Haben ja wahrscheinlich auch viele der HörerInnen jetzt mitbekommen, was da los ist. Also für unter 16-Jährige nur Messenger-Dienste und Videoplattformen bleiben erlaubt. Es gibt dann so ein paar, also und bei Schulen sind die auch dabei und sagen dann Handys und Tablets zum Beispiel in Grundschulen auf jeden Fall komplett verboten. Kann man natürlich einfach mal fordern auf Bundesebene, als wenn irgendeine Schule, weil das eine Partei auf Bundesebene fordert, dadurch das machen muss, ist natürlich nicht so, weiß jeder, der das Bildungssystem kennt. Genauso wie übrigens bei den Linken, dass sie seine Hausaufgaben abschaffen. Das ist auch
Ja,
eine
genau.
nette, nennen das
Macht
nette
mal, ja.
bundespolitische Forderung, genau. Auch das BSW fordert Sprachtests für alle Kinder ab 3 Jahren. Das ist vielleicht interessant, ein ganz bisschen anders in die Richtung. Die wollen dann, dass wenn festgestellt wird, dass es sprachliche Defizite gibt, soll der Kita-Besuch verpflichtend sein. Das ist so ein bisschen das dänische Modell, würde ich sagen, was es ja auch seit ein paar Jahren gibt, dass man da, ich weiß gar nicht, ob es da an Sprachtests gebunden ist oder, so wie ich das mitbekommen habe, sogar an die Frage, wo das Kind aufwächst, in welchem Stadtteil. Das ist hier natürlich nicht so. Ja, also das sind so lange, Sport ist bei denen irgendwie noch ein Thema. Die wollen auf jeden Fall Sportvereine irgendwie mehr fördern. Ein Bundesfonds, haben sie gesagt, wäre ganz gut für Sportvereine, damit da einfach Kinder auch mehr in Vereinen Sport machen können. Und da hört es dann so langsam auf beim BSW.
Ja, ich habe mir deren Langversion mal angeschaut des Wahlprogramms und gebe dir da total recht. Das ist immer so eine Zuspitzung auf formale Bildung an vielen Stellen und auch eben so Ebenen, wo der Durchgriff auch gar nicht da ist. Wir haben das gesehen in den Koalitionsverträgen in Brandenburg und in Thüringen. Das war total interessant, was Brandenburg, ich glaube, es war Brandenburg, wo drin steht, dass Handys in Schließfächern zu verwahren seien. Und ich denke, sowas schreibt ihr in den Koalitionsvertrag, also wirklich. Aber wenn man sich das ganze Programm anschaut, es bleibt eben auch sehr an der Oberfläche. Es geht irgendwie um Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut. Es geht irgendwie auch um Schulen als sichere Orte. Ja, also es ist einigermaßen oberflächlich. Es ist nicht ihr Kernthema an der Stelle, wenn sie über soziale Gerechtigkeit sprechen. War Sarah Wagenknechts Thema übrigens noch nie. Also Kinder- und Jugendpolitik war auch für sie bislang nicht ein Thema. Sie lehnen die Wiedereinführung einer Wehrpflicht ab. Das ist ja schon mal eine spannende Aussage. Hängt natürlich auch mit ihrem größeren Narrativ des Friedenserhaltens zusammen. Insofern, also da liest man nicht so viel raus, nicht nur weil es nicht Thema ist, sondern weil eben auch das Jugendbild dahinter, das entbirgt, dass es sich einfach immer nur um Schülerinnen und Schüler handelt im Zweifelsfall. In den Koalitionsverträgen auf Landesebene gab es einen starken Fokus auf politische Bildung. Den sehen wir jetzt hier gar nicht. Damit hatte ich ehrlich gesagt gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass das BSW an der Stelle das noch mal ein bisschen zuspitzt und ein bisschen deutlicher macht. Aber auch da, ja, ist nichts passiert. Im Gegenteil, ich würde sagen, also aus Sicht von Generationengerechtigkeit, im Wahlprogramm schreiben sie, ich zitiere: Wir wollen Schluss machen mit der Autofeindlichkeit. Also, ne, ja, es ist so ein
Hoppla.
Duktus, ja, hoppla, hoppla. Es ist so ein Duktus, wo ich denke, ja gut, also jetzt wirklich um Fragen von Klimaschutz und Co. geht es dann eben doch auch nicht. Also, ich bin total gespannt. Es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass das BSW Teil einer Bundesregierung wird. Und momentan sind auch die Umfragewerte nicht so gut. Es gibt ja jetzt mehrere Parteien, wo wir nicht so richtig wissen. Sie kratzen so an der 5%-Hürde, die Linke, die FDP und das BSW. Was wird da so richtig passieren? Insofern, ich glaube, diese Partei steht auch gerade einfach vor ein bisschen anderen Herausforderungen. Und ja, also gilt es auf Länderebene gerade zu beobachten, weil die sich wirklich in Bildungspolitik einfach im großen Stile einmischen. Ben, aber über eine Partei haben wir jetzt noch nicht gesprochen und ich habe die jetzt vielleicht mit Absicht rausgelassen, aber ich wollte mit dir da ein bisschen länger drüber sprechen, weil ich weiß, dass wir da beide auch ein Take drauf haben. Du hast vor ein paar Tagen einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem du pro Slide, basierend auf dem Artikel, die aus deiner Sicht wichtigsten kinder- und jugendpolitischen Punkte der Parteien im Bundestag aus den Wahlprogrammen aufgeführt hast. Also immer pro Slide eine Partei und auch die AfD auf einer Slide dargestellt hast oder deren Perspektiven und zwar direkt zitiert. Wir sind dann ja per Chat ins Gespräch gekommen, weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe, als sogenannter Content Creator, diese menschenverachtenden Inhalte und Aussagen der AfD nicht in die jugendpolitischen Aussagen anderer Parteien einzureihen und sie damit zu normalisieren. Das ist ein großes Dilemma gerade für Medienschaffende im Hauptberuf wie dich, für Medienschaffende im Hobby wie für uns. Du bist Journalist, ich bin Aktivistin, wir arbeiten aber beide publizistisch auf eine bestimmte Art und Weise und ich würde auch sagen, aktivistisch im Sinne von, wir halten das Grundgesetz für eine gute Angelegenheit und unsere Demokratie. Ist denn dieser Unterschied in der Profession nachher der Grund gewesen für dich, um zu einer anderen Entscheidung zu kommen als für mich? Und welchen Anteil tragen dann auch wir dann alle an dieser Normalisierung einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei bei? Also vorgestern Abend war ein AfD-Mensch aus Sachsen bei Markus Lanz. Alle reden darüber und zitieren, dass Alice Weidel Windkraftanlagen doof findet. Also wir wiederholen diese Aussagen auch immer wieder und normalisieren sie da, weil wir sie auch ohne Kontext stehen lassen. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen?
Also erstmal, ich fand deine Entscheidung, die du ja auch ausführlich auf Instagram begründet hast, total gut. Also ist überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, hey, Moment mal, ich sehe das anders. Ich würde mich anders entscheiden an deiner Stelle. Es war am Ende eine Abwägung, ob wir es mit reinnehmen oder nicht. Und so ehrlich will ich auch sein, überhaupt keine, die total klar in eine Richtung gezeigt hat. Ich glaube, dass das eine Sache ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Text, der liegt gerade bei mir zum Redigat von meinem Kollegen Lars Lindauer über queere Politik in den Wahlprogrammen. Bisschen kürzer als das, was zu Kindern und Jugendlichen drinsteht. Und natürlich ist da auch die Frage, nimmt man das da jetzt wieder mit rein oder nimmt man es nicht mit rein? Ich glaube, dass wir bei Krautreporter zum Beispiel auch ein Medium sind, was eine Größe hat. Wir sind jetzt nicht wie Zeit Online irgendwie hunderte Leute, sondern wir sind die Kernredaktion besteht aus 9 Leuten. Ich glaube, das ist auch eine Frage, wenn wir über die Wahl und über das, was die Parteien vorhaben, reden, nehmen wir die AfD mit auf oder nicht? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal stellen müssen. Sie hätten wir uns stellen müssen, insgesamt als Gesamtredaktion, vor einigen Wochen, als klar war, der Wahlkampf geht los. Wir haben sie uns noch nicht als Gesamtredaktion gestellt und dann war das eine Frage, die nur auf unseren konkreten Text angewendet werden musste. Machen wir es oder machen wir es nicht? Und ich will gar nicht absprechen, dass du da total recht hast, in einem Instagram-Karussell, wo die Parteiprogramme drin sind, der einzelnen Parteien, das einfach neben die anderen Parteien zu stellen und zu sagen, so, das ist das, was die vorhaben, ohne Einordnung, ohne Kontext, ohne zumindest ein bisschen, ja, wie gesagt, Einordnung, dass man das problematisch findet, finde ich total fair. Also absolut. Und ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Ich habe es, glaube ich, einen Tag später oder 2 Tage später habe ich nochmal die einzelnen Punkte von denen aufgegriffen mit Kontext. Hat sich wesentlich besser angefühlt, als einfach nur, als das nur aufzulisten, wie bei den anderen Parteien. Interessanterweise da deutlich mehr Feedback von Pro-AfD-Laden. Ja, danke, hier, das sind ja die Gründe, warum wir die AfD wählen, super. Und deine links-grünen Kommentare, die man zwischen den Zeilen liest, kannst du dir sparen, du Idiot, so in die Richtung. Also wie man macht es natürlich falsch, ist ja klar. Und die Frage so, insgesamt, wie tragen wir zur Normalisierung bei, sehe ich ganz stark. Also ich sehe aber auch nicht, und das muss man dazu auch sagen, man kann natürlich ganz viel sagen, hier, so und so macht man es nicht. So einfach mal zu Markus Lanz einladen und die zu Wort kommen lassen und so tun, als wäre das eine ganz normale, stinknormale Partei, bei der nicht gerade über das Verbot diskutiert wird und wo nicht auch wirklich Teile der Partei als gesichert rechtsextrem, ich meine, die haben Jugendverband, der als gesichert rechtsextrem war, von dem sie sich jetzt einfach mal getrennt haben und jetzt bauen sie einen neuen auf und man hört schon aus den aus dem Jugendverband, ja, erwartet man nicht, dass das jetzt anders wird. Die gleichen Leute kommen rüber und jetzt wird es genauso und es wird es einfach dann in ein paar Jahren wieder so sein. Also da sozusagen so zu tun, als wäre das eine stinknormale Partei, auf keinen Fall. Und gleichzeitig noch keine Lösung, die ansatzweise funktioniert, mit dieser Partei umzugehen, sehe ich jedenfalls nicht. Außer immer wieder kontextualisieren und, das habe ich jetzt bei einem Thema ganz speziell gemacht, beim Thema Jugendgewalt, wirklich zu sagen, wir wiederholen nicht das, was die AfD sagt, und sagen, alles scheiße, sondern wir sagen einfach nur, das hier sind die Fakten, die ihr kennen solltet, und dann kann die AfD auch kommen mit ihrem Populismus und ihren Falschaussagen. Aber ihr wisst dann immerhin, nee, die Jugendkriminalität nimmt nicht seit Jahren zu, zumindest nicht seit vielen Jahren. Und nee, in den Schulen wird nicht immer und immer und immer mehr geprügelt. So ist es einfach nicht. Und wenn man das zumindest mal gesehen hat und ge gehört hat, und die Statistiken dazu mal gesehen hat, das ist natürlich vielleicht auch naiv, dann zu denken, dass man dann ein bisschen besser gewappnet ist, aber irgendwas müssen wir ja tun.
Also die eine Lösung habe ich natürlich auch nicht. Es war eine persönliche Entscheidung, das so zu handhaben. Was mich momentan sehr umtreibt, ist diese Neutralitätsfiktion der AfD. Das sogenannte Neutralitätsgebot. Und dann, wenn es auch noch glatt läuft, wird dann der Beutelsbacher Konsens irgendwie falsch zitiert. Die AfD, die das Thema Neutralitätsgebot zu einem Kampfbegriff oder einem Kampfthema gemacht hat, um und damit auch massiv zum Beispiel AkteurInnen in der Jugendarbeit und in der politischen Bildung oder aber auch in der formalen Bildung, siehe NRW, massiv verunsichert, die dann sagen, oh Gott, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen machen zum Thema politische Bildung oder zu irgendeinem politisch aufgeladenen Thema, dann müssen wir die AfD einladen, weil wir sind ja zur Neutralität verpflichtet. Das ist so nicht. Jugendverbände sind, wir sind nicht zur Neutralität verpflichtet. Also da machen wir sicher auch noch mal irgendwann eine ganze Folge dazu, weil das so wichtig ist, dass sich unsere eigenen Leute gerade verunsichern lassen. Und dadurch, ne, ist es, wie du gerade sagst, man muss das immer und immer wieder kontextualisieren, aber man muss auch immer und immer wieder Haltung statt vorauseilenden Gehorsam zeigen. Wir sehen schon in kommunalen Verwaltungen, wie viel vorauseilender Gehorsam aus Angst vor der AfD herrscht, weil die gute Playbooks haben, wie man Menschen verunsichert in erster Linie. Und also ich überprüfe mich da auch immer wieder selbst und komme auch nicht zu einer Lösung. Aber es fällt mir jetzt eben ganz besonders auf, vor allen Dingen nach Riesa, wo die AfD sich ja nicht mal mehr im geringsten Mühe gegeben hat, irgendetwas zu verschleiern. Und indem ich eine Aussage rausgreife und sage, das fordern die, und ich nicht sozusagen miterzähle, es ist eine sexistische, rassistische, homophobe, also ne, dieses ganze Gerüst, dieses menschenrechts- und menschenfeindliche Narrativ miterzähle, dann werde ich dem irgendwie nicht gerecht. Also ich fühle mich da selber in einem Dilemma, aber eher sozusagen als Aktivistin an der Stelle.
Man muss natürlich schon sagen, also das Ganze hat so viele Ebenen. Eine Ebene davon ist natürlich, dass JournalistInnen da sitzen und sagen, krass, die haben 20% Potenzial, und die natürlich auch wissen, wenn wir die überall weglassen, dann ist das eventuell sogar was, was die noch stärker macht, weil dann noch mehr Leute sagen, hahaha, ihr Medien seid alle unter einer Decke, wir zeigen es euch. Also es sind alles so Gedanken und Ketten an Sachen, die dann passieren könnten, eventuell, die natürlich mitgedacht werden müssen und die auch natürlich JournalistInnen enorm verunsichern. Und gleichzeitig muss man sagen, dass wir natürlich die ganze Zeit mitmachen bei dieser Shitshow. Also ich kann stolzerweise sagen, dass ich noch nie einen AfD-Politiker irgendwo zitiert habe, in irgendeinem Text. Das AfD-Programm war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich mich mit Inhalten von denen auseinandergesetzt habe, weil ich es sonst überhaupt nicht sinnvoll finde, denen auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Aber diese Shitshow machen wir mit. Und das ist was, was wir in den USA beobachtet haben, die Shitshow von Trump. Egal, was der sagt, es ist, wenn es ansatzweise Aufmerksamkeit bekommt, ist es auch bei Spiegel, ist es auch bei der Zeit. Und ich hatte das bei meiner Familie jetzt an Weihnachten, wo wir am Weihnachtstisch saßen, gegessen haben, und dann haben mein Vater und mein Bruder und meine Schwester auch ein bisschen angefangen, darüber zu diskutieren, dass Elon Musk irgendwie den Rücktritt von dem, weiß ich nicht, norwegischen oder so oder dänischen Präsidenten irgendwas gefordert hat, wo es über, wow, also hatte so einen Aha-Moment, es kann nicht sein, dass ihr hier in Itzehoe, in Schleswig-Holstein, gerade über so ein Bullshit redet. Das ist jetzt kein Vorwurf an die gewesen, sondern einfach ehrlicherweise ein Versagen von der Berichterstattung, weil das sind keine News. Nicht jedes kleine bisschen, was jemand, der viel Aufmerksamkeit bekommt, sagt, muss in die Nachrichten. Und das ist mit der AfD natürlich genauso. Wir reiten die Windmühlen der Schande. Jeder weiß jetzt mittlerweile, was die ja gesagt hat, weil es natürlich überall rezipiert wird. Nicht jeder Bullshit, den die sagen, muss breitgetreten werden. Und es wird aber gemacht. Das ist eine Shitshow. viele Medien partizipieren daran und deswegen bekommen die unfassbar viel Aufmerksamkeit und dieser ganze Wahlkampf, das jetzt werde ich wirklich, ich rede mich in Rage, aber dieser ganze Wahlkampf ist im Moment auf die AfD ausgerichtet, von allen Richtungen. Ob es die sind, die das gut finden, was die machen, oder ob es die sind, die das scheiße finden, was die machen. Es ist eine einzige Reaktion darauf, was die AfD tut. Und das ist keine gute Schlagrichtung.
Ja, das ist eben auch keine gute Jugendpolitik. Ne? Ja. Die gute Jugendpolitik ist, in Aktion zu gehen und nicht in Reaktion. Und deshalb bin ich total dankbar, dass wir jetzt auch fast eine Stunde darüber reden konnten, was uns an diesen Wahlprogrammen so bewegt. Normalerweise machen wir so 10, 15 Minuten Interview und Bent, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterquatschen. Und ich hoffe, es ergibt sich zu einer anderen Gelegenheit. Ich erlaube mir zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich habe es dir vorhin gesagt, du hast nicht gehört, weil wir das vorher aufgenommen haben, wie ich dich angesagt habe. Es kommt von Herzen. Ich bin Fan.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht und habe wirklich auch nochmal, ich meine, ihr seid auch beide einfach ExpertInnen, auch viel gelernt. Und das sind immer die besten Podcast-Aufnahmen, wenn man einfach selbst zuhören kann und sagt, ah ja, wusste ich auch noch nicht.
Ja, total spannend, Anna. Das war, glaube ich, der längste Take, den wir mit einem Gesprächspartner in einer Gesprächspartnerin je hatten. Aber es hat sich total gelohnt. Ich fand es sehr spannend, da nochmal Eindrücke zu bekommen, sich so intensiv auch mit den Wahlprogrammen zu beschäftigen und auch gerade den Take, den ihr ja beide vor allem zum Schluss nochmal zur AfD gemacht habt. Das regt vielleicht auch so manche HörerInnen hier nochmal das selber zu der Auseinandersetzung dazu an, was teile ich eigentlich selbst entsprechend. Und vielleicht dient ja auch das Gespräch sogar als Vorlage für manche Gruppenstunden, sich mal mit dem Thema Bundestagswahl nochmal auseinanderzusetzen. Ich finde, da waren viele spannende Dinge entsprechend dabei. Was mir die ganze Zeit dabei immer durch den Kopf ging, ist eine Markus-Lanz-Folge von gestern. Gestern Abend, also am 16. Januar, war Marcel Fratscher, Ökonom, ja zu Gast bei Markus Lanz und hat eigentlich auch mal gefragt, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Die ganzen Wahlversprechen, die da gegeben werden. Was würde das eigentlich bedeuten, wenn die Wahlversprechen zum Beispiel von den Grünen umgesetzt würden, 48 Milliarden oder die CDU 89 Milliarden? Ja, wenn die FDP alles umsetzen würde, 138 Milliarden. Und wer muss eigentlich mit diesen Schulden, die dann gemacht werden, leben langfristig? Das sind nicht die Menschen, die jetzt überwiegend wählen gehen, sondern es sind vor allem die Menschen, die noch nicht wählen dürfen jetzt an dieser Stelle oder oft noch nicht wählen dürfen von den jungen Menschen. Und das ging die ganze Zeit so ein bisschen mit, so wer soll das bezahlen?
Ja, dieses Argument wird ja auch immer angeführt, wenn es um Sozialleistungen geht. Das ist ja auch spannend. Also, dass ausgerechnet die CDU irgendwie viel, viel mehr Geld ausgeben würde als die Grünen und die CDU aber sagt, wir müssen dringend Sozialausgaben verringern. Ist ja auch total interessant. Und da ist mir jetzt auch noch so beim Durchsehen der Wahlprogramme nochmal klar geworden, wir reden, wenn es gut läuft, über Kinderarmut, aber das Thema Jugendarmut spielt eben keine dezidierte Rolle. Und wer als Kind arm ist, ist meistens auch als Jugendlicher, als junger Erwachsener und auch als Erwachsener arm. Und hier im Podcast ist es immer wieder Thema, wie Chancengleichheit hergestellt werden kann. Aber dass das eben so unterschiedliche Aspekte sind, die nachher eine Rolle spielen, wenn es um Jugendarmut geht. Gestern ist auch der Monitor Jugendarmut der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit erschienen, der so als eine Art Sekundärauswertung sich verschiedene Studien anguckt und immer die Brille aufsetzt, was bedeutet das hinsichtlich des Status junger Menschen. Und ich kann das sehr empfehlen zu lesen. Also es gibt den Monitor Jugendarmut auch schon total lang und es sind ehemalige Kolleginnen von mir, die da mit viel Herzblut dran arbeiten. Das ist wirklich total interessant, aber ich sehe das politisch halt überhaupt nicht abgebildet. Gut, die Jusos wollen jetzt eine WG-Garantie und also, ja. Ne, das ist alles total klar, aber Jugendarmut auch als solches zu benennen und nicht immer nur als Kinderarmut, sondern eben auch als Jugendarmut, das wäre schon auch nochmal ein wichtiges Thema, weil das mit so vielen anderen wichtigen Themen zusammenhängt. Aber ja, Top-Gespräch mit Bent und ich glaube, da bleiben wir auch dran, Jendrik. Also.
Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und da werden wir die nächsten Wochen und Monate auch dranbleiben müssen und dürfen, ja, an diesem
Thema. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem jetzt auch auf die Schlusskurve. Ja, die haben sich die HörerInnen verdient, die haben wir uns verdient. Wir biegen ein sozusagen auf den Schluss und fragen uns natürlich wie gewohnt, Was liegt denn eigentlich an bis zum 3. Februar, bis die neue Folge erscheint? Ich nehme mal an, Anna, du bist ein bisschen unterwegs, wie immer.
Aber nur ein bisschen tatsächlich. Ich fahre nach Bayern zum Fachtag Mädchenarbeit. Dort wird die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik, Mädchenarbeit sich treffen und über 100 Anmeldungen. Ich freue mich sehr. Ich spreche über das Thema Mädchenbeteiligung, mein Lieblingsthema. Aber sonst mache ich ganz viel Schreib- und Konzeptarbeit, auch mit Blick auf die U18-Wahl zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin gerade auch ein bisschen Content-müde. Ich öffne Social Media, alles ist voller Kampagnen zur Wahl und ich finde es toll. Ich finde es total toll, dass gerade alle irgendwie Dinge raushauen und Content machen. Ich merke aber, ich habe gerade da nicht so Bock drauf und auch keine Zeit, weil mir so viele andere, das hat man jetzt, glaube ich, im Gespräch mit Ben gemerkt, das ist so vielschichtig und so komplex. Ich kriege das nicht runtergebrochen auf irgendwie 60 Sekunden Reel. Also da merke ich auch, wie gut mir dieser Podcast tut hier mit dir, weil wir da eben so ausführlich über Dinge reden können und TikTok und Co., ich bin jetzt auch auf TikTok, eben doch sehr verkürzt ist an vielen Stellen. Aber deshalb viel Schreibarbeit, viel Konzeptarbeit. Muckelig mit Tee indoor. Und bei dir?
Geht mir genauso, was du über Instagram und Social Media gesagt hast. Ich überlege eigentlich den ganzen Tag nur, okay, was von den 20 coolen Beiträgen will ich jetzt teilen, damit meine Story nicht total überlastet ist. Es gibt ja einfach voll viele gute Leute, ob das jetzt du bist, ob das Band ist, die richtig coolen Content machen und da mal Sachen zu teilen. Ich habe auch gar keine Motivation, was Eigenes zu machen. Warum soll man das Rad neu erfinden? Also
ja, ganz genau.
Sondern eher seine Reichweite in Anführungszeichen in der eigenen Bubble nutzen, bestimmte Dinge bekannter zu machen. Ansonsten Konzeptarbeit hatte ich jetzt diese Woche. Ich glaube, ich habe so viel am Computer an Online-Sitzungen gesessen wie schon ewig nicht mehr. Ich bin auch richtig jetzt so ein rotes Gesicht vor lauter Bildschirm und so weiter und immer ein Mikrofon sprechen. Deswegen freue ich mich, dass jetzt der Jugendpolitische Ausschuss wieder ist, dass jetzt Rhetoriktraining haben wir uns mal gegönnt als Vorstand im Jugendverband mit einem Profi, dass wir da mal auch auftreten und so weiter, mit Videofeedback machen. Das wird cool. Wir haben jugendpolitische Jahresgespräche mit den demokratischen Fraktionen im Landtag, die wir jetzt vorbereitet haben, wo wir auch noch mehr auf Storytelling draufgehen wollen. Das ist richtig cool. Und privat, Oma wird 85.
Oh, ja. Liebe Grüße.
Ja, liebe genau. Grüße. Die wird am 24. 85 und macht einen Tag drauf später eine richtig coole Geburtstagsparty. Ich habe mit ihr die Einladungskarte bei Canva gestaltet. Eine grandiose Erfahrung, mit Oma vom Computer Canva zu machen.
Ich find's so cool.
Ja, das ist irgendwie witzig. Die hat sich jetzt stolz verteilt und dann gibt's da das Übliche, den Frühschoppen, und ihre drei EnkelInnen werden dann ein Liedchen trällern, ein Kompliment umgedichtet, wie man das halt so macht. Und danach bin ich noch, bevor die neue Folge kommt, mit Rot-Weiß Essen auswärts in Bielefeld dabei, kann wieder meine Ruhrpott-Assi-Mentalität so ein bisschen da durchbringen. Freundlich natürlich.
Ja, natürlich. Wir pflegen das ja auch so ein bisschen, unsere, sagen wir mal, soziale Vielfalt. Ja, es ist einiges los. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ich habe aber noch am Schluss eine gute Nachricht zu verkünden, die uns auch sehr ehrt und freut. Wir freuen uns sehr, dass ab jetzt unsere Podcast-Folgen auch auf dem Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe angekündigt werden. Yeah. Also falls ihr das Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall an. Alle News, die wichtig sind für die Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendarbeit, Studien, Veranstaltungen, Interviews, findet ihr alle auf dem Jugendhilfeportal und jetzt eben auch alle 2 Wochen die Ankündigung unserer neuen Podcast-Folgen. Da freuen wir uns sehr drüber, weil wir wollen ja auch, dass Menschen uns hören. Und es gibt so viele Podcasts, Jendrik, und wir wissen, ihr hört auch alle ganz, ganz viele Podcasts. Es ist ein Hobby, was wir hier machen. Wir freuen uns auch auf eure Rückmeldungen. Wir freuen uns auf eure Likes, über eure Sterne, wenn ihr unsere Kacheln teilt, wenn wir unseren Podcast ankündigen. Und auch sonst schreibt uns Nachrichten, wenn ihr noch Ideen habt oder wir irgendetwas für euch tun können. Die Rubrik Geburtstags- und Jubiläumsgrüße ist ja auch noch offen, also dürft ihr euch gerne melden. Nächste Folge, hat Jendrik gerade gesagt, die gibt's am 3. Februar, also in 2 Wochen. Folgt uns, liked uns, habt uns lieb. Wir haben euch sehr lieb und wünschen euch ein paar gute Tage und Wochen in diesem Winter 2025. Bis bald.
Tschüss.